Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans. Die Bundestagswahlen stehen sozusagen vor der Tür. Die Parteien positionieren sich gerade mehr oder weniger stark, auch im Bereich der Wohnungspolitik. Das ist eine gute Gelegenheit, einmal in die Programme einzelner Parteien zu schauen. Nicht akribisch, sondern ich lege den Fokus hier auf ein paar Kernthemen: Wohnungspolitik, Baupolitik und auch Eigentumsbildung. Und natürlich ist das Ende einer Legislaturperiode auch eine Zeit, zurückzublicken, zu schauen, woran etwa der Plan, 400.000 Wohnungen zu bauen, gescheitert ist. Was hätte besser laufen können und was sollte die nächste Regierung besser machen?
Das Spannende fand ich, als wir jetzt die Wohnungsbaukrise hatten und man überlegt hat, was machen wir, da hat man sich relativ schnell auf diese Sonderabschreibung geeinigt für den Kapitalanleger, 5% degressiv, was sicherlich wirksam ist. Aber man hat überhaupt nicht den Selbstnutzer mitgenommen.
Meint Professor Dr. Michael Vogtländer, unter anderem Leiter des Clusters Finanz- und Immobilienmärkte beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, mit dem ich heute meine Limo trinke. Ein ganz wichtiger Punkt für ihn ist die Bildung von Wohnungseigentum. Die eine oder andere Partei spricht sich tatsächlich dafür aus, aber so niemand scheint da wirklich ran zu wollen. Wird es wieder nur bei Mietthemen bleiben? Oje. Eine Sache ist ihm noch ganz besonders wichtig.
Wie können wir eigentlich wieder Innovationen zulassen? Also Sie haben jetzt den Gebäudetyp E angesprochen. Es gibt ja viele Projektentwickler, die scheuen sich davor, den auch zu gehen, auch wenn die Möglichkeit schon besteht. Denn nach bürgerlichem Gesetzbuch hat jeder Erwerber ja Anrecht auf den Stand der Technik. Das heißt, alles muss wissenschaftlich fundiert und in der Praxis erprobt sein. So, und das heißt, das ist ja der Tod jeder Innovation.
Freuen Sie sich also auf eine spannende Limo. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Köller Alarv, wie ist die Lage in Köln so kurz vor dem Karneval? Spürt man schon was? Ich habe Ihnen ja mal gesagt, ich bin auch Kölner.
Okay. Ja, noch ist die Lage ruhig, aber es, also meine Frau geht jetzt am Samstag zum Karneval, da ist Damensitzung hier im Dorf, also das geht so langsam los.
Das heißt, sind Sie eigentlich gebürtiger Kölner oder sind Sie da nur gelandet irgendwie?
Ich wohne in Monheim, also ich Monheim. Bin geboren in Monheim, das ist ja zwischen Köln und Düsseldorf und nie aus dem Rheinland richtig rausgekommen.
Ja gut, mich hat es damals hier nach Freiburg verschlagen und es hätte wirklich schlechter kommen können. Wir reden jetzt ja heute von Podcaster zu Podcaster. Sie machen selber einen Podcast zusammen mit einem Projektentwickler, Hauke Wagner. Der heißt 1A-Lage, den gibt es ja schon fast so lange wie den unseren. Es ist ein völlig anderes Konzept als bei uns. Aber mich würde interessieren, ob sich Motivation erfüllt hat oder was ist eigentlich Ihre Erwartung hinter diesem Podcast?
Naja, man muss mal überlegen, woher kommen wir? Das ist das Jahr 2020 und damals war so meine Überlegung, ob ich nochmal ein Buch schreibe. Und dann hatte ich irgendwie überlegt, irgendwie das Buch, es ist viel Arbeit, aber es ist so ein One-Hit-Wonder, ne? Also es ist einmal im Markt und dann ist vorbei und dann hatte ich irgendwie dieses Medium Podcast, bin ich drauf gestoßen und hatte mich damit beschäftigt und dachte, ach, das wäre doch vielleicht spannend und dachte, naja, klar, es gibt genug Inhalte, also ich erarbeite Inhalte, mein Team erarbeitet Inhalte, die kann man auf jeden Fall bringen und es passiert auch viel, aber man braucht irgendwie noch einen Partner, der sich einerseits um das Technische kümmert und andererseits eben auch so ein bisschen den Spaß vielleicht mit reinbringt und da habe ich mich an den Hauke erinnert und dachte, okay, das passt gut und tatsächlich funktioniert es auch gut. Er hat mich dann am Anfang geschockt, indem er gesagt hat, wenn, dann müssen wir das wöchentlich machen, wo ich dann wirklich Sorge hatte.
Stimmt, ja.
Kriege ich das denn wöchentlich auf die Bühne und gibt es denn genug Inhalte? Aber tatsächlich, es passt. Wir haben eigentlich wenig Probleme, Themen zu finden, weil eben viel in der Welt passt. Und das ist eben das Ziel des Podcasts, ne? Diese ganzen Themen rund um den Immobilienmarkt einzuordnen, wissenschaftlich zu fundieren, aber natürlich auch eigene Inhalte zu bringen.
Sie haben eben schon das Thema Humor angesprochen. Humoristisch sind wir hier nicht unterwegs, auch wenn ich eben von Karneval geredet habe. Bei uns ist es immer relativ bierernst, es sei denn, ich singe mal. Lassen Sie uns mal auf ein paar Immobilienthemen vor der Wahl kommen. Jetzt das Thema, ein großes Thema ist ja bezahlbares Wohnen. Die aktuelle Bundesregierung hatte sich das ja auf ihre Fahnen geschrieben, hier den Wohnungsbau anzukurbeln. Sie ist gescheitert. Jetzt lassen wir uns mal zurückgehen. Woran ist sie gescheitert? Nur an den Umständen oder an der Tatsache, dass sich die Koalitionspartner nicht einigen konnten? An mangelndem Geld? Was würden Sie hier als Hauptgrund sehen?
Also fairerweise muss man natürlich schon sagen, dass die Rahmenbedingungen sich dramatisch verschlechtert haben. Als die Bundesregierung angefangen hat, war das Zinsniveau ja noch bei 1%. Es ist dann infolge des Ukraine-Kriegs ja auch auf über 4% gestiegen, was die 10-jährige Zinsbindung angeht. Natürlich, die Umstände haben sich deutlich verändert. Die finanziellen Möglichkeiten zu unterstützen hatten sich geändert. Also es war schon deutlich schwieriger. Allerdings muss man eben auch sagen, da gibt's viele, nicht nur mich, die von vornherein gesagt haben, naja, so wie ihr das angeht, werdet ihr die 400.000 auch so nicht erreichen. Also die Vorgängerregierung hatte sich ja 375.000 vorgenommen, ja. Die neue Regierung dann 400.000. Beide sind ja gescheitert, weil man letztlich die großen Themen einfach nicht angegangen ist. Also zum Beispiel die Baukosten wirklich anzugehen, dafür zu sorgen, dass man einfacher bauen kann, dafür zu sorgen, dass wir genug Bauland haben. All das sind Themen, die natürlich die Bundesregierung nicht alleine machen kann, aber wo man vielleicht auch einen gewissen Schubs den Kommunen und den Ländern geben kann. Und da fehlt es dann vielleicht am richtigen Ansatz, aber vielleicht auch an dem wirklichen Wollen.
Ich meine, Zuschnitt des Bundesbauministeriums ist ja auch noch so ein Ding. Die hatten ja eigentlich viele gute Ideen und keine Macht. Das war bei der vorherigen Regierung war das ja anders. Aber auch die haben es nicht hinbekommen. Wofür würden Sie plädieren? Ich meine, das ist natürlich nachher Koalitionsfrage. Macht es Sinn, das Bundesbauministerium, das ja immerhin die Rahmenbedingungen vorgibt, das sind wirklich nur die Rahmenbedingungen, gebaut wird ja woanders, dass man das wieder so klein und fein hält, wie es jetzt ist?
Naja, ein Kardinalfehler war sicherlich, dass die Fördermittel dann beim Wirtschaftsministerium liegen und das Bauministerium da eigentlich relativ wenig Möglichkeiten hat. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir weiterhin ein Bundesbauministerium oder Wohnungsministerium oder wie auch immer haben, einfach um die Wertigkeit des Themas zu verdeutlichen. Aber es sollte schon mehr Kompetenzen haben. Und für mich ist es auch ganz wichtig, dass wir das Thema Regionalpolitik damit verankern. Denn das hängt ja stark miteinander zusammen. Also warum ist der Sog in die Städte so groß? Klar, die Attraktivität, aber natürlich auch die Unattraktivität vieler Regionen. Das müssen wir viel stärker miteinander denken. Das heißt, wenn eben mehr Menschen Perspektiven sehen, auch in ihrer Region, in ihren ländlichen Regionen, wenn mehr junge Menschen dort auch Perspektiven sehen, dann wird der Zuwanderungsdruck in die Städte ja auch etwas abnehmen. Also auch das ist ein Thema, das wir in dem Zuschnitt des Ministeriums am besten berücksichtigen sollten.
Aber das ist ja auch interessant, dieses Thema anzugehen. Ich bin auch schon ein paar Jahre unterwegs. Das hat noch keiner richtig, da gibt es Pilotprojekte, aber den Durchbruch hat noch keiner geschafft. Allein immerhin das Thema Digitalisierung und so weiter. Das bringt wirklich viel, viel, viel und auch möglicherweise im Gesundheitsministerium jetzt oder im Gesundheitswesen, dass dann Telemedizin möglich wird. Aber wenn ich mir den ÖPNV anschaue und die deswegen mangelnde Attraktivität, da sind so viele schon dran gescheitert. Das Geld ist auch nicht da. Wie kann sich dieses Thema lösen lassen?
Also das ist natürlich, also die neue Bundesregierung ist schon auch irgendwo nicht zu beneiden, ne? Das ist, wenn wir jetzt aufzählen, was man alles investieren muss, also in die Bundeswehr, in die Verkehrsinfrastruktur, wie Sie es gesagt haben, in die digitale Infrastruktur. Also man muss vieles aufholen, was wir über die letzten Jahrzehnte vielleicht vernachlässigt haben. Heute würde man auch sagen, dass wir viele Bahnverbindungen stillgelegt haben. Das war ein Fehler. Ja, das fällt uns jetzt auch auf die Füße. Also da müssen wir viel tun. Das wird man nicht alles in einem Schritt machen können. Aber man muss die Voraussetzungen schaffen, dass das so langsam vorwärts geht und eben schrittweise die Investitionen dann auch steigern. Aber klar, das wird eine ganz große Herausforderung unter den Rahmenbedingungen.
Ja, nun ist Deutschland ja ein Mieterland. Die Gründe dafür, die kennen wir. Das ist, die brauche ich gar nicht aufzuzählen. Auf der anderen Seite, also ich spreche jetzt hier von der Qualität der Gebäude und der Grundstückspreise, haben Sie eben ja auch angesprochen. Und die Eigentumsbildung ist ja nun eine sehr, sehr wichtige Säule der Altersvorsorge. Da gibt es einige Umfragen auch vom IVD. Wie könnte denn eine neue Regierung hier rangehen, um die Eigentumsbildung, die Wohnungseigentumsbildung hier ein Stück weit zu stützen?
Also es ist ja unglaublich spannendes Thema, das Thema Eigentumsbildung und auch wie damit in Deutschland umgegangen wird. Also Wohneigentum spielt so bei den politischen Parteien eigentlich eine untergeordnete Rolle.
Ja.
Und das Spannende fand ich, als wir jetzt die Wohnungsbaukrise hatten und man überlegt hat, was machen wir, da hat man sich relativ schnell auf diese Sonderabschreibung geeinigt für den Kapitalanleger, 5% degressiv, was sicherlich wirksam ist. Aber man hat überhaupt nicht den Selbstnutzer mitgenommen.
Mhm.
Und das ist eigentlich erstaunlich, weil auf die Selbstnutzer entfällt ja 50% des Neubauvolumens. Und das wäre eine wirkungsgleiche Maßnahme. Das hätte ja auch ein befristeter Steuerabzug sein können oder ähnliches. Hat man gar nicht diskutiert, sondern man hat ja sehr kleinteilige Programme nur gefahren. Wie das Jung kauft alt, was dann eben an sehr starke Energieeffizienzklassen gebunden ist. Oder eben auch das Programm für Familien, was ja auch nur gilt bis 90.000 Einkommen und wenn man die allerhöchste Energieeffizienzklasse baut. So, und das zeigt irgendwie, das Thema Selbstnutzung ist gar nicht so auf der Agenda. Und ich glaube, eine neue Regierung ist gut beraten, daran anzusetzen, das Thema nach vorne zu bringen. Aus mehreren Gründen. Also klar, Sie haben das Thema Altersvorsorge angesprochen, das ist wichtig. Es ist natürlich auch wichtig für diesen regionalen Ausgleich. Die meisten, die Wohneigentum bilden, gehen eher ein bisschen raus, weil sie ein bisschen großzügiger leben wollen. Und natürlich entlastet es auch irgendwo den Mietwohnungsmarkt, wenn ich eben mehr Leute im Wohneigentum habe. Der Schlüssel ist eigentlich aus meiner Sicht nicht eine üppige Förderung, sondern eben zu überlegen, wie kann ich Hemmnisse abbauen. Da ist ein großes Hemmnis einfach, ich muss wahnsinnig viel gespart haben, um ins Eigentum zu kommen in Deutschland, weil ich ja allein die Grunderwerbsteuer finanzieren muss, den Makler, Notar, Grundbuch und alles ist teurer in Deutschland als in anderen Ländern.
Mhm.
Und deswegen fände ich tatsächlich eine Grunderwerbsteuersenkung für Selbstnutzer, Freibetrag oder wie man es eingestalten möchte, sehr, sehr wichtig. Haben allerdings auch die letzten zwei Regierungen schon vorgehabt. Aber dieses Thema. Das ist
eine Sache der Bundesländer und insofern auch schwierig.
Genau, man muss ein ernsthaftes Angebot an die Bundesländer machen, wahrscheinlich. Oder man könnte aber natürlich auch über Bürgschaftsdarlehen, Eigenkapital ersetzende Darlehen nachdenken. Also es gäbe schon natürlich ein paar Möglichkeiten, aber ich glaube, es wäre tatsächlich wichtig, dieses Thema jetzt anzugehen. Auch zum Beispiel, um das Thema Vermögensgerechtigkeit zu befördern. Denn Deutschland hat eine sehr ungleiche Vermögensverteilung. Länder mit mehr Wohneigentum haben tatsächlich auch eine gleichmäßigere Vermögensverteilung.
Ja, also was mich irritiert, ist, dass die FDP ja nun, auch wenn sie nicht im Wirtschaftsministerium saß und auch nicht im Bauministerium, die FDP war jetzt an der Regierung und eine Kernforderung der FDP war, ist das Thema Eigentumsbildung. Wenn Sie mit den Wohnungspolitischen sprechen, wird das immer wieder auch betont. Und trotzdem ist nichts passiert. Keine Ahnung, ob die FDP jetzt wieder an die neue Regierung kommt. Ich meine, ich habe den Eindruck, dass dieses Thema Eigentumsbildung auch bei der FDP nicht so weit oben auf der Agenda steht, dass es sich lohnt, wirklich dafür zu kämpfen.
Ja, lasse ich jetzt mal so stehen.
Ja, okay.
Also wenn man jetzt die Wahlprogramme liest, bei der FDP steht es sehr prominent drin, bei der CDU steht es relativ prominent drin. Aber was tatsächlich ein bisschen enttäuschend ist, beide schlagen diesen Grunderwerbsteuerfreibetrag vor. Ist auch richtig, ne? Die überbieten sich ein bisschen. Ich glaube, die CDU sagt 500.000, die FDP sagt 600.000, so ungefähr. Aber beide sagen nicht, wie wollen wir es denn jetzt wirklich umsetzen.
Ja.
Vielleicht ist das insgesamt ein Problem von Wahlprogrammen, dass da wenig steht, wie man es denn tatsächlich umsetzen möchte. Aber so richtig ernsthaft klingt das nicht, als wenn man das verfolgt. Und es ist eigentlich erstaunlich, ne? Es sind ja viele Menschen, die Wohneigentum haben wollen. Sie haben die Umfragen angesprochen, die sagen ja immer wieder, die Menschen wollen ins Wohneigentum. Für junge Familien ist das ein großes Ziel. Aber irgendwie geht man dieses Thema nicht an. Also so ganz die schlüssige Antwort, warum Wohneigentum in Deutschland nicht die große Rolle spielt, wie sie das zum Beispiel in den Niederlanden der Fall ist oder wie das in Großbritannien der Fall ist, habe ich tatsächlich auch nicht.
Nun reden ja alle Politiker, die was auf sich halten, über das Thema Bürokratieabbau. Da ist ja auch tatsächlich schon einiges passiert. Es gab Veränderungen an einigen Gesetzen, etwa beim Bundesbaugesetz, beim Baugesetzbuch vielmehr. Und andererseits gibt es da so ein Papier vom BDI, 19 Seiten Papier. Da hieß es dann, dass die Verschärfung von baurechtlichen Vorgaben unter anderem zum Wärmeschutz und zum Schallschutz und zur Barrierefreiheit im Zeitraum von 2000 bis 2020 einen Anteil an der gesamten Kostensteigerung von nahezu 20% hat. Jetzt haben wir diesen Gebäudetyp E, der möglicherweise kommt, keine Ahnung, ob er wirklich kommt.
Ja, also dieses Thema Deregulierung und niedrigere Baukosten ist ja auch so ein Dauerbrenner, genauso wie Genehmigungsverfahren beschleunigen. Auch das findet sich ja in allen Wahlprogrammen. Das klingt ja auch plausibel. Tatsächlich ist die Frage, hat man wirklich so einen Anpack? Ne? Und es ist natürlich auch ein sensibles Thema. Also wir haben auch schon mal Befragungen gemacht oder Auswahlexperimente gemacht. Und wenn man den Leuten dann sagt, naja, wollen wir die Standards reduzieren? Dann sagen die, nee, das machen wir lieber nicht. Genau. Also da gibt es sicherlich auch so eine gewisse Präferenz. Aber ein Thema finde ich zum Beispiel wahnsinnig wichtig, was sich jetzt leider aber nicht in den Wahlprogrammen findet, aber was eigentlich mehr und mehr diskutiert wird, ob wir nicht mal von diesen Energieeffizienzklassen etwas abrücken sollten. Hm. Denn das Ganze hat ja seine Berechtigung aus Klimaschutzgründen, weil wir ja CO2 einsparen wollen. Und natürlich kann man sagen, weniger Energie habe ich auch weniger CO2. Aber eigentlich geht es ja jetzt zunehmend darum, dass ich die richtige Heizungsart habe, beziehungsweise mit erneuerbaren Energien heize. Und deswegen wäre es eigentlich sinnvoll, jetzt auf die Emissionseffizienz zu gehen, ja, statt der Energieeffizienz. Das heißt, die Frage, wie viel CO2 stoße ich denn eigentlich?
Genau.
Mhm. So, und damit würden wir wirklich einen großen Möglichkeitenraum schaffen, denn wir können ja heute auch schon mit, also der Standard ist jetzt EH55, aber wir wissen auch EH70 oder EH100 reicht aus, um eine Wärmepumpe problemlos zu betreiben. Mhm. Und das heißt, dann kann ich eigentlich schon komplett CO2-frei leben, klimaneutral leben, wie es ja eben ab 2045 gefordert ist. Und wenn wir jetzt so einen Schritt gehen würden und sagen, okay, wir lassen das jetzt mit den Energieeffizienzklassen. Ich kann vielleicht wieder nach altem Standard bauen, wenn ich eben direkt von vornherein die Wärmepumpe mit einbaue.
Ja, ja, ja,
und genau. Wir wirklich auch mehr Möglichkeiten schaffen. Auch mehr Möglichkeiten in der Sanierung schaffen. Ja, also das wäre zum Beispiel ein ganz pragmatischer Schritt, den wir gehen können. Und darüber hinaus geht es natürlich darum, ja, wie können wir eigentlich wieder Innovationen zulassen? Also Sie haben jetzt den Gebäudetyp E angesprochen. Es gibt ja viele Projektentwickler, die scheuen sich davor, den auch zu gehen, auch wenn die Möglichkeit schon besteht. Denn nach bürgerlichem Gesetzbuch hat jeder Erwerber ja Anrecht auf den Stand der Technik.
Genau.
Das heißt, alles muss wissenschaftlich fundiert und in der Praxis erprobt sein. So, und das heißt, das ist ja der Tod jeder Innovation.
Natürlich.
Ja, solche Themen müssen wir angehen, damit wir tatsächlich innovativer bauen. Aber ich weiß auch, die jetzige Regierung hat sich das Thema ja auch angeschaut. Hm. Und dann hat Frau Geiwitz gesagt, Herrn Buschmann, was müssen wir denn da tun? Und dann sagt Herr Buschmann, naja, welche der 3000 Normen sollen wir denn jetzt überarbeiten und wo sollen wir auf den Mindeststandard gehen? Also das Thema ist komplex und deswegen braucht es eben auch wirklich sehr viel Willen und Durchhaltevermögen in der nächsten Regierung, dass man diese Themen auch wirklich angeht.
Glauben Sie, dass das Gebäudetyp E, dass das noch verabschiedet wird in dieser Legislatur?
Nein, in dieser Legislatur glaube ich nicht. Nein. Also das ist ein Thema für die nächste Regierung und dann wird man sehen, wohin das führt. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss den größeren Wurf machen und wirklich ermöglichen, dass man von diesem Stand der Technik irgendwo abweichen kann. Mhm. Was aber natürlich viele Diskussionen auch mit Verbraucherschützern hervorrufen wird.
Ja, richtig. Die können sich dann zwischen zwei Übeln entscheiden. Nun ist die Bundesbauministerin, das habe ich im letzten Interview mit ihr gemerkt, sehr stolz auf diese digitale Bauakte, die ja als Pilot eingeführt worden ist. Jetzt ist das zu Recht so. Ich weiß nicht, sind Sie da auf Stand? Ist das schon eingeführt jetzt in anderen Bundesländern oder ist die Regierung hier gescheitert?
Also da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht der ganz große Spezialist, muss ich zugeben. Aber was ich teilweise höre, ist, dass es dann ja eher zu doppelter Belastung kommt, dass man einerseits das Digitale durchführt und andererseits aber die Papierakten auch weiterführen muss, weil es gar nicht anders funktioniert.
Ja, ja.
Also ich habe da die absurdesten Beispiele schon gehört von Bauämtern. Auch, dass man teilweise aus Datenschutzgründen gar nicht alle Daten zugespielt bekommt, die man braucht, auch um Rückfragen zu stellen. Also ich glaube, auch das ist ja ein Thema, was wirklich dringend reformbedürftig ist, dass wir hier digitalisieren. Es ist ja eigentlich auch ein Unding. Die Bauämter haben ja auch große Probleme, teilweise Personalprobleme, dass die sich untereinander nicht helfen können. Ja, dass man zum Beispiel dem Bauamt, das vielleicht nicht so ausgelastet ist, dann auch zumindest zur Vorprüfung was zuschicken kann. Das ist ja alles gar nicht möglich. Also da brauchen wir natürlich eine viel bessere digitale Verwaltung. Das ist aber insgesamt ein Thema.
Jetzt kommen wir mal zu den Kommunen. Da ist ja auch, da finden ja auch wirklich die tatsächlichen Hindernisse beim Bauen statt. Also jetzt mal dieses schöne Beispiel: Wohnungsunternehmen kauft ein Grundstück von der Gemeinde und die verankert im Kaufvertrag, dass da ein Qualifizierungsverfahren durchgeführt werden soll, 7 Architekturbüros eingeladen werden sollen, die einen Wettbewerb durchführen und so weiter. Und das Qualifizierungsverfahren soll auch umgesetzt werden und Details sollen geliefert werden. Und das kostet alles Zeit und Ressourcen. Dauert dann nochmal 6 Monate länger. Das ist so ein Teil, das habe ich auch erst gelernt, des individuellen Kommunalrechts, das nirgends verankert ist. Kann der Bundesgesetzgeber hier was tun? Er nicht, oder?
Schwierig, ne? Also das ist ja das Problem, dass der Bund ja immer sagen kann, wir wollen mehr Bauland, aber die Kommunen müssen es ja umsetzen. Und die haben da natürlich Hoheitsrechte, die wollen sie auch nicht so einfach einschreiten lassen. Also man kann vielleicht über Anreize nachdenken, dass es eben Zuschüsse zum Beispiel zur Infrastruktur gibt oder auch wenn neue Baugebiete erschlossen werden. Also in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, viele Kommunen haben einfach auch deswegen große Probleme, weil sie sagen, naja, die Schulen sind jetzt ausgelastet, die Kindergärten sind ausgelastet, mache ich jetzt ein neues Baugebiet auf. Muss ich
neue Schule oder neuen
komplett neu investieren und ich habe kein Geld. Ja, völlig klar. Aber es gibt natürlich auch in vielen anderen Kommunen einfach das Problem, dass man sagt, naja, wir wollen nicht Schlafstadt von München werden oder von Stuttgart werden oder ähnliches. Also es gibt sehr unterschiedliche Befindlichkeiten und da hat der Bund aber nur wenig Handlungsmöglichkeiten. Ja. Ich glaube, da sind eher die Länder dann teilweise gefordert, ja quasi so Deals zu schließen zwischen den unterschiedlichen Kommunen. Ja, zu sagen, zwischen München und, keine Ahnung, irgendeinem Vorort oder kleineren Gemeinde in der Nähe. Naja, wenn ihr baut, bekommt ihr vielleicht das und das, ne? Infrastruktureinrichtung oder ähnliches. Das wäre vielleicht eine aktivere Rolle, die man sich da von den Bundesländern wünschen kann. Aber der Bund selber hat da wenig Möglichkeiten.
Also ich habe ja immer mal wieder den Fall gehört, dass ein Bürgermeister innovativ war und bestimmte Vorhaben genehmigen wollten und die Verwaltungsbeamten aus ihrer Sicht möglicherweise zu Recht haben das dann verhindert, weil sie gesagt haben, ja, der Bürgermeister ist irgendwann weg, wir hängen möglicherweise in der Haftung drin. Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, ob man nicht per Gesetzgebung es, auch per Bundesgesetzgebung, ich weiß jetzt nicht, oder Landesgesetzgebung es, die Verwaltung dazu befähigen könnte, auch mal andere Entscheidungen zu treffen, die so ein bisschen jenseits vom Mainstream ist. Kann man sicher tun, muss natürlich der politische Wille da sein.
Ich glaube, das ist das entscheidende Stichwort, der politische Wille. Ne? Also das finde ich ja sehr, sehr spannend eigentlich. Olaf Scholz als regierender Bürgermeister in Hamburg hat es ja eigentlich sehr spannend gemacht. Er hat ja Forderungen gestellt an die Bezirke, hat gesagt, das ist mein Ziel, das ist mein Bebauungsziel. Wenn es Probleme gibt, wendet euch an mich oder an meinen Troubleshooter und wir machen das dann. Hamburg war damit ja lange Zeit sehr erfolgreich.
Genau.
Und ähnlich kann man das natürlich auch als Bundesland vielleicht mit den Kommunen machen, ja, auf der Ebene. Also in den Niederlanden hat man ja auch Vorschläge gemacht oder Vorgaben gemacht für die Kommunen, gesagt, so und so viel müsst ihr bauen und ihr müsst euch rechtfertigen, wenn das nicht erledigt ist. Gut, die Niederländer sind da aber zentraler organisiert, als wir das sind.
Ja, klar.
Manchmal ist der Föderalismus da auch ein Hindernis für den Wohnungsbau. Das muss man einfach so
es
sagen.
Es ist so und ich glaube, das werden wir natürlich nichts anderes mehr erleben, zumal er ja auch so viele, viele Vorteile hat. Kommen wir mal zu den Parteiprogrammen oder zu einigen wenigen Punkten aus den Parteiprogrammen. Wenn wir mal uns den Wohnungsbau anschauen, SPD, CDU und CSU und Grüne, die wollen die baulichen Standards reduzieren und die FDP will wenig überraschend steuerliche Abschreibungen verbessern, BSW, die Reform der Schuldenbremse, zugunsten von Investitionen in den Wohnungsbau vorantreiben, AfD will das Baurecht den Nationalstaaten vorbehalten, es soll also keine EU-Vorschriften in diesem Bereich gehen, das geht wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder?
Ich glaube nicht. Also da gibt es ja auch bestehende Verträge. Ja, nee, glaube ich.
Überrascht Sie da irgendwas von den Geschichten beim Thema Wohnungsbau oder eher sind das die altbekannten Plattitüden? Gut, BSW kannten wir noch nicht, aber...
Ja, BSW, ich habe mir das ja auch angeschaut. Ich hatte da gar nicht so viel zum Wohnungsbau gefunden. Ja gut, das Investitionsprogramm, man möchte ja vor allen Dingen die gemeinnützige, also man setzt ja sehr stark auf Gemeinnützigkeit beim BSW. Mhm. gut, bei CDU und FDP und SPD war jetzt nicht viel Überraschendes, nee. Wobei ich schon interessant fand, auch bei der CDU fand sich ja nochmal das Thema Abschreibung. Mhm. Habe ich mich gefragt, ob man wirklich über das Bestehende hinausgehen will nochmal, also nochmal eine zusätzliche Abschreibung. Also ist schon interessant. Was ich spannend fand bei den Grünen, die sind tatsächlich ja sehr vorsichtig, was den Wohnungsbau angeht. Und die sprechen ja auch davon, dass wir eine realistische Strategie haben wollen. Also da merkt man schon so dieses Dilemma, das die haben zwischen Klimaschutz und Wohnungsbau und dass die sich insgesamt mit dem Wohnungsbau wirklich schwer tun. Das fand ich schon spannend.
Ja, tatsächlich. Wenn wir zum Mieterschutz kommen, da gibt es soweit ersichtlich zwei unterschiedliche Wege. Die einen wollen die Mietpreisbremse auslaufen lassen. FDP und interessanterweise auch AfD und andere Parteien wollen sie verlängern, SPD, Grüne, Linke, BSW. Ich schätze, das IW Köln würde sich hier der ersten Meinung anschließen, auch wenn es von der AfD mitgetragen wird.
Ja, das Thema Mietpreisregulierung, das habe ich mir auch sehr intensiv angeschaut. Ja, also ich bin ja seit jeher sehr kritisch, was die Mietpreisregulierung angeht. Ich war schon erstaunt, wie weit dann die Vorschläge teilweise gehen. Also die SPD sagt dann ja auch, die Kappungsgrenzen reduzieren nochmal maximal 6% in 3 Jahren. Dann eben viele Ausnahmen auch streichen, Stichwort Ferienwohnungen, Stichwort Kurzzeitvermietung. Da sind auch die Grünen in der Weise aktiv. Die Grünen sagen ja sogar auch noch bei der Mietpreisbremse, die verschärfen, ja, nicht mehr 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete, sondern nur noch bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Also das sind schon scharfe Regulierungen und die Erfahrung in allen Ländern ist einfach, dass sich solche Regulierungen auf Dauer eben auch gegen die Mieter wenden, weil die Vermieter entweder verkaufen sie an Selbstnutzer, kann man sagen, okay, ist ja auch in Ordnung, steigt die Wohneigentumsquote, aber oftmals investieren sie einfach weniger. Und gerade bei den Grünen hätte ich gedacht, naja, das Thema Sanierung müsste ja eigentlich eine größere Rolle spielen und ich muss Anreize erhalten, dass die Vermieter eben sanieren. Das findet sich hier tatsächlich nicht. Was ich auch noch spannend fand, die Position da der CDU, die schreiben nämlich gar nichts groß zur Mietpreisregulierung, außer, dass sie natürlich für eine angemessene Regulierung sind, auch der Miethöhe. Also für mich lässt das hier so allen Spielraum offen, ja, für Verhandlungen. Und wenn man jetzt mal in die Vergangenheit schaut, naja, die CDU, mein Eindruck ist, im Zweifel ist das immer etwas, was man dem Partner anbietet, seine Interessen durchzusetzen, um an anderer Stelle vielleicht erfolgreicher zu sein. Also die Priorität scheint hier nicht ganz so auf dem Thema zu liegen.
Ja, interessant. Kommen wir nochmal ganz kurz zum Thema Energie. Also Grunderwerbsteuer hatten wir schon eben. Heizungsgesetz abschaffen, das wollen, glaube ich, einige. Und die SPD ist auch für zinsgünstige Kredite und Zuschüsse zur energetischen Sanierung. Ja gut, da frage ich mich natürlich immer, wo kommt das Geld her?
Naja, das ist gerade beim Immobilienmarkt, ich glaube, viele Menschen viele Akteure im Immobilienmarkt müssen sich schon darauf einstellen, dass so manche steuerliche Regelung vielleicht auch fällt. Im Endeffekt ist es ja schon so, dass der Staat mehr Geld braucht. Und Steuern erhöhen ist natürlich schwierig. Aber manche Steuerregulierung oder Steuerregel vielleicht ändern, das ist, glaube ich, etwas, was man eher angehen wird. Also was habe ich im Sinn? Zum Beispiel die Spekulationsfrist, die steuerfreie Veräußerung nach 10 Jahren. Das war bei der letzten Regierung schon im Sondierungspapier drin, ist dann noch gekippt worden, wahrscheinlich wegen der FDP. Mhm. Das Thema Share Deals ist auch so ein Dauerthema, was man sicherlich angehen will. Also da gibt es so ein paar Regelungen, wo man genauer drauf schauen möchte. Es gibt ja auch ein Papier von dem Think Tank der Grünen, hier von dem Gerhard Schick. Ja. Da geht es ja auch explizit um Steuerschlupflöcher, wie die das nennen. Also ich glaube schon, dass das eine Rolle spielen wird. Und das wäre etwas, worauf sich, glaube ich, die Branche schon einstellen muss, dass manches da vielleicht etwas schwieriger wird.
Kommen wir zum Schluss. Die halbe Stunde ist vorbei. Können auch auf Gölsch antworten oder auf Rheinisch.
Also kann ich nicht mal.
Können Sie nicht mal. Nee, gut, also wir haben ja gesagt, das hat hier keinen Humor. Also wir machen das jetzt. Aber wir trotzdem, die letzte Frage lautet immer, mit wem Sie denn, so Sie dann die Möglichkeit dazu hätten, eine Limo trinken würden. Der kann aus der Branche kommen oder auch nicht, oder der oder die.
Das ist eine interessante Frage, auf die hätte ich mich natürlich vorbereitet.
Nein, die habe ich extra nicht, die habe ich Ihnen extra nicht mitgegeben, weil ich gedacht habe, dann kommt irgendwas ganz Skurriles.
Also wir können das gerne auch fortsetzen. Das ist auf jeden Fall spannend. Nein, also ich unterhalte mich mit vielen Leuten sehr gerne. Ich habe jetzt tatsächlich keinen so im Kopf, wo ich unbedingt mal mit dem eine Limo sprechen oder über eine Limo sprechen möchte.
Ich garantiere Ihnen, also, in 2 Stunden fällt Ihnen einer ein. Und wenn wir hier wenn wir die Aufnahme beendet haben, können Sie mir noch nachrechnen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Professor Vogtländer. Hoffe sehr auch persönlich durchaus, dass auch einige Ihrer Vorschläge, die Sie genannt haben, von der neuen Regierung übernommen wird. Alles Gute für Sie und Gruß nach Köln und bis ganz bald mal wieder in diesem Leben.
Sehr gerne und gerne bis bald. Tschüss.
Ciao. Ja, heute fällt mir mein Outro besonders leicht. Ich entlasse uns alle mit dem Blick auf die Wahlen, auf die Ergebnisse und natürlich mit dem Blick auf die Taten, die eine neue Regierung vollbringen wird. Die Immobilienbranche wird sich möglicherweise auf die eine oder andere Veränderung in der Steuerpolitik einstellen müssen. Es wird bald, da bin ich ganz sicher, wieder Gelegenheit dazu geben, erste Impulse einer neuen Regierung zu hinterfragen. Es lohnt sich wie immer ein Blick in die Shownotes auf podcast.haufe.de/Immobilien, denn dort findet ihr den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos. Außerdem könnt ihr unser digitales Abo kostenlos testen. Gefällt Ihnen, gefällt euch unser Podcast? Habt ihr Anregungen, dann schreibt das unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank an die Technik Severin Gutier und Nico Usbeck, ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.